Liebe Gemeinde, ich habe euch heute einen Predigttext aus Matthäus 17, Verse 1 bis 9 mitgebracht, die ich uns nach der Basisbibel lese. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redete mit Jesus. Petrus sagte: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da klang eine Stimme aus den Wolken: Das ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg hinabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von dem Toten auferweckt worden ist. Diese erlebte Herrlichkeit ist ein echter Höhenflug. Auf einem Berg erleben die Jünger, wie es später im Himmel sein wird, die totale Herrlichkeit. Jesus erscheint ihnen in der Herrlichkeit Gottes, nicht als normaler Mensch, sondern in seiner vollen und ganzen Macht. Jesus verwandelt sich in leuchtendes Licht. Sein Gesicht blendet die Jünger. Und wir haben gerade aus dem Alten Testament gehört, was damals beim Alten Testament war, was beim Berg Gottesberg war. Moses Gesicht war auch glänzend. Und ich denke, dass es aber blendend war. In der Gegenwart Gottes fangen seine Botschafter, seine Befreier an zu leuchten. Gottes Gegenwart sorgt dafür, dass die Berufenen von ihm leuchten und dass sie von jedem erkannt werden, dass hier ein Auserwählter Gottes ist. Das merkt man manchmal auch bei Kindergottesdienstmitarbeitern. Die fangen an zu leuchten, wenn die Kinder da sind. Oder bei den Leuten, die einen Dienst in der Gemeinde machen, die in ihrem Dienst so sehr leuchten, dass man weiß, ach, da will ich unbedingt hin. Das kann in der Oase sein, das kann im Bibelgespräch sein, das kann überall da sein, wo wir den Menschen begegnen. Oben auf dem Berg passiert diese herrliche Verwandlung Jesu. Und der erste Punkt der Predigt lautet: Jesus leuchtet in der Gegenwart Gottes. So wie bei Mose verändert sich auch bei Jesus die äußere Erscheinung, als er sich in Gottes Gegenwart befindet. In der Abgeschiedenheit und auf einem Berg kommen die Männer in der Gegenwart Gottes, mit der Gegenwart Gottes in Berührung. Jesus hat seine 3 Jünger mit auf den Berg genommen. Er nimmt sie mit zu einem herrlichen Erlebnis. Es ist etwas Besonderes, auf diesem Berg zu sein, was dort geschieht. Dieser Moment auf dem Berg, den werden die Jünger niemals vergessen. Niemals werden sie das Licht vergessen. Solch einen magischen Moment, und so würde ich das beschreiben, erleben zu dürfen, verändert die Beziehung zu den Wegbegleitern und man rückt viel näher zusammen. Der Weg auf dem Berg wird uns nicht beschrieben. Es wird nicht beschrieben, wie sie dort hochgekraxelt sind. Aber wer schon mal auf einem Berg war und sich nach ganz oben hochgearbeitet hat, der weiß, dass es ein erhebendes Gefühl ist, wenn man von der Spitze des Berges hinunterschauen darf. Wenn man das sehen darf, was man alles schon geschafft hat. Dort oben auf dem Berg sind Jesus und die 3 Jünger Gott ganz nahe. Geschafft, aber glücklich. Schauen sie sich an und bemerken, dass Jesus sich verändert hat. Und es ist jetzt nicht so wie bei mir, dass man einen roten Kopf hat und außer Puste ist, sondern er leuchtet wie die Sonne und seine Kleidung ist wie das Licht. Jesus leuchtet im Lichte Gottes. Und dazu noch erscheinen Mose und Elia vor ihren Augen, die mit Jesus reden. Also totale Herrlichkeit. Die beiden berühmtesten Propheten sind auf einmal anwesend. Mose, der Befreier, der selbst Gottes Angesicht vorübergehen sehen durfte, der auch anfing zu leuchten. Dieser Prophet und Anführer, der das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat, ist auf einmal da. Wie Jesus hat auch Mose eine besondere Beziehung zu Gott. Mose war Fürsprecher und Führungspersönlichkeit für das Volk Israel. Seine Nähe zu Gott befähigt ihn, das Volk aus der Abhängigkeit in die Freiheit zu führen. Gott nutzt Mose und lässt seinen Namen Wirklichkeit werden. Der Herausziehende zieht das Volk aus dem Wasser heraus und führt das Volk durch das Schilfmeer in die Freiheit. So jemanden zu treffen, der solch eine großartige Befreiung bewirkt hat, ist besonders und ist total genial. Und dieser Mann spricht mit Jesus. Und man weiß nicht, was er mit Jesus spricht. Vielleicht ging es um die Rettung. Vielleicht geht es um das Herausziehen aus dem Sumpf, in dem sich die Menschen befinden. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass sie miteinander reden. Und dann noch der dritte Mann neben ihnen. Und der steht ihnen nichts nach. Es ist Elia, der Prophet, dessen zusammengesetzter Name El und Jahwe bedeutet, Gott ist Jahwe. Auch diesen Namen, Gott ist Jahwe, ist ein Bekenntnis, dass Gott sich als persönlicher Schutzgott erwiesen hat. Er ist jemand, der einen ganz nahe kommt, der einen aber auch beschützt. Genauso wie Mose hat auch Elia eine enge Verbindung zu Gott, die uns mit der Entrückung in den Himmel deutlich wird. Elia ist der Einzige zu diesem Zeitpunkt, den Gott vor seinem Tod zu sich gerufen hat. Also es ist was total Besonderes. Und in diesem Augenblick müssen die Jünger Jesu erkannt haben, da ist was Besonderes passiert. Da sehen sie auf einmal Jesus in einem anderen Licht. Jesus wird in Gottes Licht gesehen, als das, was er einmal sein wird, der Retter, der Heiland, der Prophet, der sich nicht einschüchtern lässt. Diese neue Sichtweise bei einem vertrauten Menschen zu sehen, gleicht einem Wunder. Es ist eine Prophezeiung. Die Jünger dürfen sehen, was in der Zukunft passieren wird. Diese Vorschau auf die Herrlichkeit, die mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, lässt einen nur staunen. Ich glaube, die drei, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Aber die Vorschau auf das ganz große Glück, den ganz großen Segen Gottes, ist nur für einen kurzen Moment verfügbar. Und deshalb kann ich Petrus so gut verstehen, wenn er sagt, lass uns diesen kostbaren Moment voll auskosten, am besten noch festhalten. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Hier sagt er, komm, lass uns doch diesen Moment für ewig festhalten, immer hier sein. Wie schön könnte es sein, wenn die Herrlichkeit nicht nur vorbeischaut, sondern dauerhaft anwesend bleibt. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt meiner Predigt. Du kannst die Herrlichkeit nicht festhalten und musst loslassen. Wer kennt es nicht? Du hast einen schönen Abend mit Freunden und es könnte nicht besser sein. Gutes Essen, gute Gemeinschaft, gute Unterhaltung. Einfach alles ist perfekt. Und doch je länger der Abend andauert, desto klarer wird dir, dass es gleich irgendwann vorbei ist. Der Erste muss nur aufstehen und schon löst sich die ganze Gemeinschaft auf. Jedenfalls geht mir das immer so. Wenn ich feiern habe, einer steht auf und dann, zack, die ganze Familie ist weg. Das Schöne und Tolle, was man festhalten will, geht irgendwann vorbei und verschwindet. Auch wenn wir unsere Gäste oder Freunde überreden, komm, bleib noch etwas länger, So früh musst du morgen noch gar nicht raus, morgen ist Samstag. Irgendwann wird die Runde aufgelöst. Und das ist bei allen Lichterscheinungen auch der Fall. Denn sie gehen vorbei. Lichter verschwinden. Sie lassen sich nicht einsperren. Man kann sie nur bewundern und darüber staunen. Ich zum Beispiel erinnere mich an eine sehr dunkle Nacht. Da wurden wir als Kinder geweckt und sollten schnell nach draußen kommen. Ich war, glaube ich, irgendwie so groß. Mein Bruder war so groß. Also wir waren ganz kleine Stöpskes. Und wir sollten unbedingt rauskommen. Also meine Eltern haben uns nachts nie geweckt. Wenn wir geschlafen haben, haben wir geschlafen. Und meine Eltern wollten uns einen Kometen zeigen, der mit bloßem Auge zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob sie das im Fernsehen gesehen haben oder irgendwie mitbekommen haben, aber da sollte jetzt ein Komet langfliegen und den sollten wir uns anschauen. Nur in dieser Nacht hatte man einen guten Blick und wir mussten ja die Chance nutzen. Und ich weiß noch, dass ich am Morgen des nächsten Tages gedacht habe, also Mama, ich habe irgendwas gestern Komisches geträumt. Gestern habe ich irgendwie geträumt, dass ich ein Licht gesehen hätte. Also, dass ich aufgestanden bin, draußen stand und da ist ein Licht vorbeigeflogen. Und dann sagte sie, ja, das stimmt, das ist kein Traum gewesen, wir haben dich wirklich geweckt. Ich so, hä, wie kann das denn sein? Also es war fast wie ein Traum. Und das ist auch das, was wir uns manchmal vorstellen. Lichter sind manchmal sehr, ja, nicht greifbar. Sie wirken wie ein Traum. Und das Beispiel für Lichterscheinungen ist ein Feuerwerk. In wenigen Sekunden ist es abgebrannt. Und wer nicht hingesehen hat, der wird es auch nicht mehr sehen. Der wird es auch nicht mehr sich anschauen können. Sie sind vergänglich und dauern nur einen kurzen Augenblick an. Auch diese Herrlichkeit in dieser Dreierrunde ist nur für einen kurzen Augenblick zu sehen. Denn dann kommt das totale Licht. Eine riesige Lichtwolke umschließt sie. Was vorhin noch für alle sichtbar war, ist nun in Licht getaucht und vor dem Auge des Menschen nicht mehr sichtbar. Es ist verschwunden. Und Licht, das ist immer eine Theophanie, das ist immer eine Gotteserscheinung, die sichtbar und auch hörbar anzeigt, dass Gott sich hier anwesend zu erkennen gibt. Gott erklärt das grelle Licht. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Hört auf ihn. Gott stellt sich im Licht zu seinem Sohn und offenbart seinen Jüngern die Vollmacht, mit der Jesus Christus ausgerüstet ist. In diesem Moment der Offenbarung zucken die drei Jünger zusammen. Sie werfen sich auf den Boden und fürchten sich total. Die Lichtwolke, die sie sahen, war Gott. Gott war da. In ihrer Furcht werfen sie sich auf den Boden. Sie erschrecken sich. Damit hatten die Jünger nicht gerechnet, dass Gott sichtbar und hörbar anwesend ist. Gottes Anwesenheit erschreckt uns, weil wir mit dem konfrontiert werden, was wir falsch gemacht haben. In Gottes Gegenwart wissen wir, ich bin nicht heilig. Ich bin unheilig. Ich habe meine Fehler. Und ich bin nicht perfekt. Und dieses Unperfekte macht uns Angst, weil wir nicht dazugehören. Die Furcht, die in uns hochkommt, ist die Reaktion auf das Ungewisse, was nun passieren wird. Wie reagiert Gott auf mich? Was macht er jetzt? Eigentlich muss ich doch bestraft werden. Jetzt irgendwann kommt es doch. Denn ich passe nicht zu seiner Herrlichkeit, weil ich unheilig bin. Diese Lichtwolke wirkt auf mich wie ein Blitzer am Straßenrand, der auf einmal ausgelöst hat. Und du dann überlegst, war ich jetzt zu schnell, war ich jetzt zu langsam, war das meins oder war das doch der hinter mir gefahren ist? Das macht einem Angst. Also mir macht das jedenfalls Angst, wenn das blitzt, weil ich will meinen Führerschein behalten. Und dann ist es diese eine Sache, du bist ertappt worden. Egal was du machst, du bekommst jetzt unfreundliche Post und wenn du Pech hast, ziehen sie dich 100 Meter weiter wieder raus und du musst deinen Führerschein abgeben, eine große Strafe bezahlen. Du bekommst eine Bestrafung für das schnelle Fahren. Petrus und Jakobus und Johannes fühlen sich, als hätte sie dieser rote Blitz erwischt. In diesem Moment denken die drei nicht mehr an die schönen Zelte, die sie gerade noch aufbauen wollten, sondern sie haben nur noch Angst. Angst vor der Strafe. Bloß nicht aufstehen, schön liegen bleiben, vielleicht geht es ja gleich vorbei. Doch vorbeigehen wird es nicht. So einfach ist das nicht. Denn Gott bleibt. Und er vergisst nichts, was passiert ist. Die Schuld bleibt bestehen, ob wir uns verstecken oder wegrennen oder einfach ausharren. Die drei Jünger sind von der Lichtwolke paralysiert und in Schockstarre geraten. Als Jesus zu ihnen ging und sie berührt, sagte er: Steht auf, fürchtet euch nicht. In diesem Moment fällt alles von ihnen ab. Sie werden berührt, sie werden angefasst und sie werden aus dem herausgeholt, was sie festhalten will. Und dann können die drei aufblicken. Sie können wieder einen neuen Blick finden. Und dann sehen sie nur noch Jesus. Fürchte dich nicht. Dieser Satz ist auch der letzte Punkt meiner Predigt. Fürchte dich nicht. Jesus holt die drei Jünger aus dem heraus, wovor sie Angst haben. Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Diesen Satz finden wir ganz oft in der Bibel. Wir finden ihn bei den Hirten: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Bei Maria: Fürchte dich nicht, du bist eine Auserwählte. Und nur einige Kapitel vorher in Matthäus 14, 27 spricht Jesus auf dem See Genezareth zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Auf dem See Genezareth hatten sie Angst, als Jesus auf dem Wasser zu ihnen kam. Sie dachten, ein Gespenst kommt auf sie zu. Etwas, was sie nicht erklären können. Sie fürchten sich vor den Unbekannten, aber Jesus nahm ihnen die Furcht. Damals ging Petrus auf dem Wasser Jesus entgegen und durfte erleben, dass sein Glaube trägt. Und als Petrus zweifelte und drohte unterzugehen, hat Jesus ihn ergriffen und ins Boot geholt. Und jetzt sagt er wieder: Fürchtet euch nicht. Jesus möchte euch und uns die Furcht vor der Strafe nehmen. Denn als Kinder Gottes wartet nicht der Zorn, sondern die Liebe auf uns. Es braucht aber viel Mut und Vertrauen auf Jesus Christus, um folgenden Satz aussprechen zu können: Ich habe keine Angst vor Gott. Ich habe keine Angst vor der Strafe. Die Angst vor einer Strafe oder Bestrafung auszuklammern erscheint ziemlich schwer. Und besonders grausam wirkt die Strafe, wenn man nicht weiß, wann und wie sie kommt. Ich muss mich da an meine Kindheit erinnern, wenn mein Bruder und ich uns mal wieder so richtig in die Wolle gekriegt haben und auch rumgerauft haben oder irgendwas kaputt gemacht haben. Und dann sagte meine Mama: Wartet nur ab, wenn Papa erst nach Hause kommt, dann werdet ihr schon sehen, was euch blüht. Ich habe diesen Satz gehasst, wie die Pest. Denn ich wusste, es gibt Ärger, ich wusste aber nicht wann. Und somit war die ganze Zeit, bis Papa abends dann wiederkam, schon eine Strafe, weil ich nicht mehr fröhlich sein konnte. Es war so eine anrollende Strafe, die irgendwann kommt. Bloß wie geht man mit so einem anrollenden Strafe um? Wie kann man sich auf dieses Treffen vorbereiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Tanten und meine anderen Onkels sich immer irgendwas Strategien überlegt haben, wie sie der Strafe entkommen. Ich hatte immer Glück. Meine Begegnungen waren immer ganz harmlos, denn wenn mein Papa nach Hause kam, wollte er uns nicht bestrafen. Das war nicht seins. Sein Lieblingssatz war: Warum soll ich sie jetzt bestrafen? Die wissen doch gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Zudem hatten sie schon genug Angst, das muss gar nicht mehr. Und ich empfand diesen Satz total wohltuend, wenn Papa ihn aussprach. Ich glaube, dass es mir später genauso ergehen wird, wenn Jesus zu mir spricht: Fürchte dich nicht. Bloß er wird noch mehr verzeihen und wieder gerade biegen, als es mein Vater damals tat. Dennoch habe ich immer noch Respekt und vor den Konsequenzen, weil meine Taten und meine Worte schon jetzt eine Auswirkung auf mein Leben haben. Auch wenn Papa uns verschonte, die Sachen waren kaputt. Deshalb ist es wichtig, dass Jesus uns mit seiner Berührung und seinen Worten von dem Gefühl der Bedrohung befreit. Nicht die Angst soll uns leiten und lenken, sondern die Freiheit soll uns leiten. Deshalb gibt uns auch ein neues Gefühl. Nicht die Furcht, sondern die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht soll den Platz ausfüllen, den das Gefühl der Bedrohung eingenommen hat. Wir sollen Gott nicht fürchten, aber ihn in Ehrfurcht begegnen. Das Kind muss sich nicht vor dem Vater fürchten, aber ihn respektieren, ihn wertschätzen, ihn so sehen, wie er nun mal ist, ihr Vater. Deshalb mussten die Jünger dieses Leuchten für sich behalten. Also damals mussten sie das für sich behalten und jetzt kommen wir zu uns. Also wir müssen das nicht für uns behalten. Erst als Christus von den Toten auferweckt wurde, konnten sie frei von dem erzählen, was sie dort auf dem Berg gesehen haben. Bei uns ist es etwas anders. Wir brauchen diese Begegnungen mit der Herrlichkeit, mit dem umfassenden Licht, damit alles in unserem Leben aufgedeckt wird. Wir brauchen dieses Bergerlebnis brauchen wir für uns. Auch wir wissen, dass Jesus unsere Schuld, auch für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Aber es braucht die Einsicht, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Denn nur im Lichte Gottes erkennen wir, dass wir vor Gott schuldig sind und welche Schuld wir auf uns geladen haben. Gott vergibt uns in Jesus Christus das, was wir erkennen, das, was wir bekennen. Und nur der Demütige vor Gott, dem wird zugesprochen, fürchte dich nicht. Wenn ich bei meinem Vater, wenn er rankam und sagte, was hast du denn angestellt? Ich habe doch nichts gemacht, alles gut gewesen und lass die mal erzählen, Mama hat ja selber Schuld, dann war mein Papa mir nicht gnädig. Dann hat er mir definitiv eine Strafe aufgebrummt. Aber wenn ich zu ihm gesagt habe, Vater, Papa, es tut mir leid, der Ball ist dann in die Scheibe geflogen, ich wollte das nicht, es tut mir wirklich leid, ich versuche das wieder gut zu machen. Dann ist er mir gnädig begegnet und hat gesagt, gut, wir kriegen das schon wieder zusammen hin. Und ich glaube, dieses Bild, das müssen wir verstehen. Der nicht hochmütig vor Gott kommt, dem wird gesagt, fürchte dich nicht. Aber der mit hoher Nase kommt, der bekommt das, was er verdient. Amen.